Guten Morgen, liebe Geschwister.
Guten Morgen.
Dank euch, dass ihr trotzdem wiedergekommen seid heute Morgen. Nachdem ich euch gestern Abend große Brocken vorgeworfen habe. Aber so ist es manchmal im Leben auch. Da bekommt man einen großen Brocken an den Kopf geworfen. Und danach geht's ans Wiederkäuen. Und so wollen wir jetzt, bevor wir weiterfahren, den letzten drei Versen unter Betrachtung, beziehungsweise vier sind es, Entschuldigung, 19 bis 22, mal in ein paar Strichen noch einmal wiederholen, was wir gestern Abend versucht haben, aus dem Wort zu verstehen. Und der Johannes hat ja nach der Stunde gesagt, ja, dass das wohl einer der schwierigsten Texte des Paulus ist, die er verfasst hat. Und es geht ja in diesem Brief um Fülle- und Vollendungswahrheiten. Und ich denke, dass wir deshalb auch in diesem Brief selbst den Blick von der Gemeinde weg auf das Gesamtziel richten müssen. Und ich denke, dass darin auch ein Schlüssel zum Verständnis liegt. Denn der Paulus hat ja in sehr offener Art und Weise in Epheser 1, 9 und 10 gesagt, indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, eine andere Art Verwaltung, ja, Verwaltung der Gnade Gottes und hier eine Verwaltung der Fülle der Zeitpunkte der Gotteszeitabschnitte, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und so denke ich, dass in Kapitel 2 eben nicht nur das Geheimnis des Leibes des Christus drinnen steckt, sondern dass wir darüber hinaus sehen müssen. Denn auch der Leib des Christus, und wenn er dann abgeschlossen ist, der hat ja eine Aufgabe zusammen unter dem Haupt, nämlich ein Stück in Richtung Vollendung zu arbeiten. Ja? Und so ist es ja auch dann mit Israel, wenn Israel sich als Weib oder als Ehefrau bereitet hat, nach Offenbarung 19, Vers 6 und 7, was wir gestern Abend noch kurz genannt haben, so ist auch Israel ein wichtiger Baustein und sie müssen auf der Erde einiges auf die Reihe bringen, ja, unter der Herrschaft des Christus. Und wenn dann das erledigt ist, ja, dann geht es ja weiter noch im Heilsplan Gottes. Es ist ja nicht so, dass dann irgendwo die Brücke runterfällt und alles zusammenbricht, sondern die Herrschaft des Christus geht ja weiter, nämlich bis dahin, dass man keine Herrschaft mehr braucht. Ja? Und wenn man keine Herrschaft mehr braucht, dann bedeutet es, dass kein Widerstand mehr da ist. Und Widerstand ist dann nicht mehr da, wenn keine Rebellion in irgendeinem Herzen eines Geschöpfes vorhanden ist. Und das bedeutet, das geht aber nur durch Neuzeugung, durch den Geist. Das heißt, die Herrschaft des Christus währt so lange, bis eben alles unter das Haupt gebracht ist. Und da ja die Gemeinde als erste Körperschaft unter dem Haupt ist, ja, das funktioniert ja nur dadurch, dass Gott sie herausgenommen hat und ihnen neues Leben gegeben hat durch Zeugung. Also wird auch das Übrige nicht anders als durch Zeugung an das Ziel kommen. Und so dass dann zum Schluss Gott alles in allem ist und das bedeutet, dass er jedem Geschöpf Vater geworden ist. Der Willi hat es ja heute in seiner Einleitung gesagt, dass der Paulus dann in Vers 14 von Kapitel 3 beugt sich unter den Vater, von welchem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Das heißt, Gott will allen Vater werden. Und deshalb sagt der Herr Jesus, niemand kommt zum Vater, außer über mich, ja, oder durch mich.
Auch Philipper 2,
zum Schluss zur Ehre
Gottes des Vaters. Ja. Das ist ganz wichtig festzuhalten. Und jetzt noch ein paar, versuchen wir mal ein paar von den großen Brocken noch zu zerkleinern. Ja, ich hatte 1. Korinther 11 die Einsetzungsworte des zum Brotbrechen gelesen. Und da steht ja von dem Blut des Bundes. Und ich hatte dazu gesagt, Paulus hat diese Worte von dem Herrn empfangen. Das heißt, der Herr Jesus hat ihm wohl die Einsetzungsworte, ich selber gehe davon aus, wörtlich so gegeben, wie er sie weiter überliefert hat. Und der Herr Jesus hat diese Worte selber erweitert gegenüber denen, die er damals zu den Jüngern bei diesem letzten Abendmahl gesagt hat. Ich lese diese Stelle noch einmal vor. Ersten Korinther 11, Vers 25. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahle und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinket, zu meinem Gedächtnis. Und jetzt erweitert der Herr Paulus gegenüber diese den Jüngern ursprünglich gegebene Aussage, denn so oft ihr, ja, und das könnten wir ja unterstreichen hier, ihr, die Gemeinde, der Leib des Christus, das Brot esset und den Kelch trinket, verkündiget ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Warum verkündigen wir nicht die Auferstehung hier? Ja, warum? Weil durch den Tod das Leben kommt. Ja, das ist das Entscheidende. Und der Herr Jesus hat auch bereits im Moment seines Sterbens bewiesen, dass bereits dadurch Leben entstand, indem nämlich viele alttestamentliche Heilige zum Zeitpunkt seines Aushauchens hier auf dieser Erde in den Gräbern auferweckt wurden und dann nach seiner Auferstehung in die Stadt gingen und vielen erschienen sind. Und so sehen wir, dass dort direkt Leben aus Tod entstanden ist. Ja? Nicht erst nach der Auferstehung, sondern während seines Sterbens. Und das ist das, was die Gemeinde eben nur verkündigen kann in diesem Sinne, weil der Herr Jesus dieses Wort erweitert hat. Nun könnte man fragen, und die Frage ist durchaus berechtigt, wenn man jetzt sagt, das Blut des neuen Bundes, das geht uns ja gar nichts an eigentlich. Ja? Warum? Weil die Nationen keinen alten Bund hatten. Ja? Das ist sehr wichtig, dass wir das festhalten. Also muss es eine Lösung geben für die Frage, ja, was ist jetzt los? Sind wir jetzt nun Israel geworden oder sind die Nationen ein Teil von Israel? Und deshalb, meine ich, steht in Epheser 2 die Antwort in Vers 13. Jetzt aber in Christo seid ihr, die ihr einst fern waret, durch das Blut des Christus nahe geworden. Und ich hatte sozusagen diese Erweiterung versucht, daran zu erklären, dass der Paulus in Römer 11 sagt, durch den Fall Israels ist den Nationen und schließlich auch dem Kosmos das Heil geworden. Denn ursprünglich war der Herr Jesus eindeutig zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Und für Israel damals noch unsichtbar, ja, obwohl bereits zum Nikodemus direkt vom Herrn ausgesprochen, er gekommen war, um den ganzen Kosmos zu erretten und loszukaufen. Ja? Und wir sehen dann erst beim Paulus, ja, wie das im Einzelnen geht, weil der Herr Jesus nirgendwo in dem, was er predigte, was wir überliefert haben, darauf noch einmal eingeht, dass er sozusagen den ganzen Kosmos rettet. Es gibt noch eine Stelle, aus der man das herauslesen kann. Ich glaube, die haben wir auch schon gelesen dieser Tage. Das ist Johannes 5, Vers 21. Ich lese den 20. noch dazu. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selber tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, auf das ihr euch verwundert. Denn gleich wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, also macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Auch das ist so eine Universalaussage. Da steht nicht die Toten Israels, denn dass die lebendig werden, das hat der Hesekiel in Kapitel 37 langs und breits geoffenbart bekommen, in diesem gewaltigen Bild von den Totengebeinen. Und der Herr selber erklärt, und wir müssen uns da zurückhalten, gell? Wir lesen manchmal über so Deutungen der Schrift. Manche Bilder in der Schrift, die deutet Gott selber, und dann tun wir gut daran, sie nicht weiter zu deuten. Diese Gebeine, die du siehst, sind das ganze Haus Israel. Ja? Und dann erklärt Gott zweimal in diesem Kapitel, lest es bitte nach, dass er die Gräber des Volkes öffnen wird, dass sie also alle aus den Gräbern herauskommen. Ja? Und hier spricht aber der Herr Jesus nicht nur von den Toten seines Volkes, zu denen er zuerst gesandt war, sondern er sagt, dass der Vater die Toten schlechthin allgemein auferweckt und lebendig macht. Auferweckt hatten wir ja gesagt, das ist eine Sache, die kann wieder den alten Zustand von einem natürlich Gestorbensein bedeuten. Und da gibt es in der Beispiel insgesamt 8 Totenauferweckungen von Menschen, die wieder in dieses Leben zurückgekehrt sind, nachdem sie wirklich gestorben waren. Aber auf Lebendigmachung bezieht sich dann auf die gesamte Existenz der Geschöpfe, also auch auf unsere Gesamtexistenz. Und deshalb wird ja auch unser Leib noch lebendig gemacht, indem dann der Tod, des Todeswesen verschlungen wird vom Leben, wie der Paulus sich ausdrückt in 1. Korinther 15. Und das andere, was vielleicht ja Schwierigkeiten macht zu verstehen, das war ja der Punkt, dass der Herr eine neue Menschen schafft in Epheser 2, Vers 15. Nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweggetan hatte, auf dass er die zwei, also Israel und die Nationen, friedensstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe. Und wir sehen, dass er ja sich hier nicht so ausdrückt, dass er die Auswahl aus den beiden Körperschaften, also eine Auswahl aus Israel und eine Auswahl aus den Nationen zu einem neuen Menschen schafft. Das wäre ja der Leib des Christus. Sondern er spricht hier von den Nationen insgesamt. Ja? Und das war für mich ein Hinweis, dass da eben das zur Erfüllung kommt, was wir am Anfang der Menschheitsgeschichte im Garten Eden gesehen haben, dass Gott einmal den Adam als eine Person schuf und ihn dann in zwei, ja, für sich dann wieder vollkommene Geschöpfe trennte. Aber eine Trennung ist immer eine Herabordnung. Ja. Und diese Herabordnung, die führt Gott wieder zurück, indem er deshalb damals sagte, dass die Ehe, ja, den Zweck hat, dass die zwei unterschiedlichen Teile wieder zu einer Einheit verschmelzen. Das ist der Punkt, ja, und darum geht's unserem Gott, dass er das, was er ursprünglich mal getrennt hatte, wieder zurückbringt. Ja. Erinnert mich gerade an den Vers vom Joab, ja, den er in Bezug auf die Rückführung Absaloms, dieser klugen Frau aus Tekoa, zugesagt hatte, das steht in 2. Samuel 14, Vers 6, ich muss es aufschlagen, damit ich es nicht falsch zitiere, 2. Samuel 14, nee, halt, später auf der anderen Seite, Moment, wo haben wir es? Bitte, 14. Ja, genau, 14 ist es, Dankeschön. Denn wir müssen gewisslich sterben und sind wie Wasser, das auf die Erde geschüttet ist. welches man nicht wieder sammeln kann. Ja, also wir können es nicht. Keiner kann es. Aber Gott nimmt nicht das Leben weg, sondern er sinnt darauf, dass der Verstoßene nicht von ihm weg verstoßen bleibe. Verstoßen wird jemand, wenn er in Sünde gefallen wird. Dann muss er aus der Gemeinschaft mit Gott zunächst einmal verstoßen werden. Das ist natürlich auf den Absalom gerichtet hier die Aussage, aber wir merken, dass darin ein allgemein geistliches, göttliches Prinzip steckt. Ja? Dass Gott die, die von ihm weggegangen sind, die er verstoßen musste um ihrer Sünde willen, dass er die wieder zurückbringt. Genauso wie Hannah sagte, ja, Jehova führt in den Scheol hinab und wieder herauf. So, da ist es genauso ein Wort hier aus der Geschichte Davids. Und so denke ich, müssen wir die Aussage, dass Gott Gesamt-Israel und Gesamt-Nationen zu einem neuen Menschen schafft. Und deshalb passt es auch sehr schön in dieses Bild, dass es eben einen männlichen Teil gibt, so wie Adam eben nachher, als er verändert wurde, der Mann war. Vorher war eine Einheit, jetzt war er Mann und die Eva war aus ihm herausgenommen.
Übersetzt nicht Knoch, nicht Mensch, sondern dass daraus eine neue Menschheit entsteht.
Kann sein, ja, also ich habe das nicht nachgeprüft, sorry. Ja. Man könnte das sagen, aber mir gefällt der Mensch an sich besser, ja, weil es die Gesamteinheit besser darstellt, die ursprünglich aus Adam, in Adam dargestellt war, ja, und Gott es dann getrennt hat und es wieder zurückbringt zur Einheit. So bildet später Christus sein Leib und die Ehefrau, ja, also alles, was auf Erden an Menschen entstanden ist im Lauf der Geschichte, macht er wieder zu einer großen Einheit. Und diese Einheit, die übergibt dann das Haupt an den Vater zum Schluss, am Ende, wenn 1. Korinther 15, 28 in Erfüllung geht. Und so denke ich, dürfen wir dieses, was der Paulus hier gesagt hat, verstehen. Und das macht auch einen biblischen Sinn, ja, weil die Bilder dazu in der Schrift verankert sind. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Schrift als Gesamtaussage Gottes betrachten. Wenn wir da Teile weglassen, dann sind wir wieder auf unseren Verstand angewiesen. Und er macht aus diesem Text mit Sicherheit Unsinn, ja, wenn man nicht die Gesamtaussage der Schrift dazu nimmt. Und dann lasse ich, wenn ich was nicht verstehe, lasse ich es lieber liegen, ja, bevor ich mir meine eigenen Gedanken mache. Und dann suchen wir in der Schrift nach den Bildern, die Gott dahin verborgen hat, um das zu beleuchten. Und dann, jetzt möchte ich aber euch bitten, ihr sollt es an der Schrift prüfen, ihr seid beileibe nicht entlassen jetzt, ja, sondern jeder soll prüfen für sich, ob es sich also verhält. Und wenn jemand merkt, oder wenn jemand den Eindruck hat, da ist was falsch, dann muss er kommen und es sagen. Und dann so können wir uns gegenseitig helfen, ja, den Gesamtsinn des Wortes zu verstehen. In Epheser 2, Vers 16, dort, denke ich, geht jetzt der Apostel Paulus von dem Gesamtbild des neuen Menschen zurück auf den Leib des Christus, indem er dort sagt, und die beiden, also Israel und die Nationen, beziehungsweise ihre Auswahl in einem Leib mit Gott versöhnte. Man kann dieses Wort auch noch mit 2. Korinther 5, Vers 14 und 15 beleuchten, und dort kommt die Erklärung, wie das nun verstanden werden soll. Denn die Liebe des Christus drängt uns, 14 und 15, indem wir also geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Also in seinem eigenen Leib hat der Herr Jesus dieses vollbracht. Und so hat er einerseits den Leib des Christus als den einen Teil aus Auswahlkörperschaften beider Gruppen Israel und Nationen zu einem Leib zusammengefasst. Und später wird alles, ja, ganz Israel und alle Nationen unter dem Haupt Christus wieder als ein Leib zusammengefasst. Und auch dieser Leib, ja, der anbruchhaft dann in der Hochzeit des Lammes ja auch nur ein Teil ist, ja, auch dort wird ja Israel zusammen mit dem Christus wieder eine Körperschaft bilden, die wieder Aufgaben hat, an dem, was noch übrig ist, im All zurechtzubringen. Indem der fleischerne Leib des in den Kosmos gekommenen Sohnes starb und nur sein Fleischleib konnte sterben, sind alle gestorben, Israel und die Nationen. Paulus betont ausdrücklich, dass sie beide durch das Kreuz mit Gott versöhnt wurden und nicht Gott sich durch das Kreuz mit den beiden versöhnte. Ja. Vers 17 und 18 lesen wir dann, er kam und verkündete beiden den Frieden, denn beide hatten keinen Frieden mit Gott. Obwohl wir gestern gelesen haben, dass das Volk Israel seinem Gott immer nahe war. Ja. Aber sie waren noch nicht versöhnt, ja, weil sie Feinde waren gegen Gott. Nahe war eben Israel, weil Gott seinem Volk als einzigem lebendige Aussprüche anvertraute und den Vätern die entsprechenden Verheißungen gegeben hatte. So lesen wir das in Römer 3, wollen wir jetzt nicht mehr wiederholen. Wir hatten auch gesagt, dass die Juden deshalb einen Vorteil hatten gegenüber den Nationen, aber keinen Vorzug, wenn es um die Errettung ging, um den Loskauf von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Nun wollen wir in unserem Text weitergehen. In Vers 19 sagt Paulus, also seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Und so führt uns der Gedanke oder die Aussage, dass Gott einen ganzen neuen Menschen aus dem ganzen, ja, aus der Fülle aller Nationen plus Israel schafft, führt uns dieser Gedanke auch hier weiter, indem wir auch dort über die Gemeinde hinaus denken müssen, ja, wenn es um das Haus Gottes geht, ja, dass da nicht nur die Gemeinde begrenzt für sich gesehen werden kann, sondern dass wir auch diesen Begriff weiter fassen müssen. Wir kommen da im Einzelnen noch dran. Paulus nimmt zunächst einmal Bezug auf das Bürgerrecht Israels in Vers 12, wo er ja sagt, dass die Nationen kein Bürgerrecht hatten, ja, und dass sie Fremdlinge waren in Bezug auf die Verheißung Gottes. Allerdings ist das in Vers 19 genannte Bürgerrecht nicht das Israels, sondern entsprechend der neuen Haushaltung das Bürgertum droben. Ja, denn das Bürgertum ist ja das, was im Ziel auch für den neuen Menschen gilt, von dem Paulus eben in Kapitel 3, Vers 20 redet. Das heißt, hier ist das neue Bürgertum für den Gesamtmenschen angesprochen in Vers 19, während in Vers 12 das Bürgerrecht Israels war. Israel erwartet allerdings jetzt als nächstes für sich als Volkseinheit nach Gottes Plan, dass ihnen Gott ihren zuvor verordneten Messias sende, und zwar hierher auf diese Erde, um die dort verfallene Hütte Davids aufzurichten. die bis heute noch wüst liegt, und die Königsherrschaft der Himmel. Das geht dann erstens mit der Rückkehr des Überrestes aller 12 Stämme des Volkes aus alle Nationen einher, und zweitens damit, dass nach Hesekiel 37 Gott alle Gräber Israels öffnet und die dann Auferstandenen in die Königsherrschaft des Messias eingehen. Und drittens bekommt das Volk endlich das ganze, dem Abraham in 1. Mose 15 verheißene Land als immerwährenden Besitz, eben mindestens für den Äon, der ihnen noch als Ruhezeitalter oder als Ruhe Gottes nach Hebräer verheißen ist. Also ist Israels Erwartung gerade aus seiner Prophetie klar begründet, zunächst eine irdische, gepaart mit einer himmlischen, eben dem sichtbaren Kommen des Messias auf diese Erde. Und wenn man es jetzt wieder in den Rahmen des Gesamtmenschen sieht, ja, das Haus Gottes, wie es dann am Ende sein wird, wenn alles insgesamt zurechtgebracht sein wird. Nach dem Wesen ganz anders ist die Erwartung des Leibes Christi, des männlichen Teils des neuen Menschen in Christo nach Vers 15, zunächst, beziehungsweise des Leibes des Christus, eben, dass wir das Bürgertum in dem Himmel jetzt schon haben, als Gemeinde. Und deshalb hat die Gemeinde im Gegensatz zu dem Volk Israel, solange es noch seine Aufgaben auf der Erde hat, von Natur aus eine himmlische Erwartung. So ist auch deine und meine Erwartung bis dahin, obwohl wir noch in einer dunklen Zeit leben und wir nicht wissen, wann diese Erwartung vollends erfüllt wird für uns, die einzige Erwartung, die eben nicht von kurzer Dauer ist, sondern eine Erwartung, die Bestand hat. Und das ist etwas, was wir ja in den Nöten unseres täglichen Lebens brauchen. Denn wenn wir irgendwelche Erwartungen haben, die vergehen, dann ist die Erwartung weg, ja, und sie verschwindet, und dann müssen wir schon wieder nach was Neuem suchen. Die angesprochenen Himmel hier, die der Paulus in Philipper 3, Vers 20 nennt, das sind nicht kosmische Himmel, sondern eben die Himmel droben da, wo der Christus ist. Kolosser 3, 1 bis 3, wenn ihr nun zusammen mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen zusammen mit dem Christus in Gott. Hier spricht Paulus den Ort an, wo die Gemeinde jetzt schon Bürgerrecht hat. Verborgen zusammen mit dem Christus in Gott. Und darum sollen auch der Anker oder auch der Nullpunkt oder der Ursprung unseres Denkens und der Ausgangspunkt unserer Gedanken dort sein. Jetzt schon von dort her geprägt. Ja? Weil wenn wir uns im irdischen Denken bewegen, ja, wenn es der Satan schafft, dass wir der Herrlichkeit des Christus und der Herrlichkeit des Evangeliums des Christus verlustig gehen, dann reduzieren wir das Evangelium und die Kräfte daraus auf rein Irdisches. Ja, wie jeder so richtig in seinem Alltag zurechtkommt. Ja, dazu benutzen wir die Verheißungen. Und wir vergessen, dass wir ja für das bestimmt sind, was droben ist, wo unser eigentliches Bürgertum ist. Wenn ich jetzt, ja, das muss ich mich selber am Hemd nehmen, ja, wenn ich im Alltag stehe und nicht von da oben auf das sehe, was hier unten abläuft, dann werde ich verrückt früher oder später. Ich muss also trainieren, in dem Trainingslager hier, alle Dinge, die hier unten ablaufen, aus der Sicht meines Gottes und Vaters zu sehen. Das muss ich lernen, dazu bin ich auch hier. Und dann kann ich hier unten überleben. Ansonsten nicht, ansonsten brauche ich irgendwelche Rauschmittel, um meine Sinne abzustumpfen gegenüber dem, was hier unten abgeht. Ja. Ob es innen von mir rauskommt, dass ich an meiner Unfähigkeit zerbreche, oder daran, dass ich alles perfekt machen will und es nicht schaffe, oder dass irgendwelche Probleme von außen herankommen, die mich einfach umhauen. Und das passiert ja immer wieder. Paulus kann also die Gemeinde deshalb in Philipper 1, 27 auch in der Weise ermahnen, wie wir dort lesen: Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, auf das, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststeht in dem Geist, in einem Geist, in dem ihr mit einer oder zusammen mit einer Seele mitkämpft, mit dem Glauben des Evangeliums. Das Wort, das hier für Wandel steht, ist ein anderes Wort als das, was wir in Epheser 2, Vers 10 hatten, von dem Umherwandeln in den Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Das Wort hier, das wird aus dem Wort Bürgertum abgeleitet im Griechischen, so wie in Philipper 3, 20 von dem Bürgertum steht. So, man müsste sich eigentlich dann so wiedergeben: Betraget euch oder lebet entsprechend dem Bürgertum, in dem ihr steht. Ja? Das heißt, der Wandel ist dann nicht, der gründet sich nicht auf kosmische Prinzipien, sondern der begründet sich darin, dass mein Bürgertum droben ist. Und das wird dann auch nach draußen sichtbar zum Zeugnis für die Menschen, die um uns her sind. Wir könnten es auch jetzt in dem Zusammenhang nehmen: Wir sollen entsprechend der Haushaltung der Gnade uns benehmen im Alltag. Ja? Weil die Haushaltung der Gnade Gottes ist ja etwas, was dem Bürgertum in den Himmeln entspricht. Die Fremdlingschaft ist für Israel als Nation ebenfalls noch eine irdische, denn sie sind jetzt noch mehrheitlich als Gerichtsmaßnahme von Gott zerstreut unter alle Nationen, und dort sind sie Fremdlinge. Wir sind Fremdlinge, weil unser Bürgertum droben ist. Ja? Also es ist eine andere Fremdlingschaft. Wir sind in dem Kosmos, aber nicht von dem Kosmos. Israel ist zunächst einmal noch auf dieser Erde zerstreut und deshalb Fremdlinge unter den Nationen. Und diese Fremdlingschaft endet dann, wenn der Herr zu ihnen wiederkommt. Denn es ist uns klar, in 5. Mose 30 unter anderem berichtet, dass sie an den Orten, wo sie sind, umkehren werden zu ihrem Gott, und er sie dann, nachdem sie innerlich zu ihrem Gott zurückgekehrt sind, zurückbringt, und im Land werden sie dann den säen, in den sie gestochen haben. Glieder am Leib des Christus sind nach der neuen Verwaltung der Gnade Gottes auch keine Fremdlinge mehr, beziehungsweise nur noch in dem Sinn, wie ich es eben gerade nannte, dass wir nicht mehr von diesem Kosmos sind, sondern hier als Fremde leben. Noch im Kosmos, aber nicht vom Kosmos. Und Paulus drückt es ja auch in Kolosser 2, 20 aus, was wir auch schon gelesen haben in diesen Tagen: Wenn ihr nun zusammen mit Christus von den Elementen des Kosmos weggestorben seid, was unterwerfet ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch im Kosmos? Oder wir können es auch rumdrehen und sagen: Warum legt ihr euch selber oder anderen Geschwistern Satzungen dieses Kosmos auf? Ja? Indem wir alle möglichen Dinge vorschreiben und sagen, wenn du das und das und das machst oder nicht machst, dann bist du richtig. Ja? Dann passt du ins Konzept. Es bedeutet allerdings nicht, dass wir jetzt 2 oder mehr Meter über der Erde leben, sondern dass wir gerade einen klaren, vom Denksinn des Christus geschärften Blick für die kosmische Wirklichkeit haben, in der wir während unserer Zubereitung noch mit beiden Füßen drinnen stehen. Es ist nicht von ungefähr, dass Paulus gerade in den Thessalonicher Briefen Timotheus und Titus sehr handfeste praktische Ermahnungen gibt, die für die Zeit vor unserer Hinwegnahme dem Herrn entgegen in die Luft Bedeutung für uns haben. Nun wollen wir als nächstes zu dem Begriff gehen, Mitbürger der Heiligen. Vom Bürgertum droben hatten wir eben gesprochen. Wer sind die Heiligen? Das ist einfach zu behandeln, denn in Kolosser 1, 26 wird uns gesagt, dass das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt seinen Heiligen geoffenbart ist. Also sind die Heiligen die, denen Gott dieses Geheimnis offenbart. Und die gehören zu dem Haushalt der Verwaltung der Gnade Gottes. Als solche spricht er sie danach auch wieder an, wenn es um den Wandel geht. In Kolosser 3, 12 bis 13 lesen wir deshalb: Habt angezogen oder lebt als solche, die bereits angezogen haben. Und jetzt charakterisiert er diese Leute, die er so ermahnt. Erstens als Auserwählte Gottes, zweitens als Heilige und drittens Geliebte. Und jetzt erst kommt die Ermahnung für den praktischen Wandel. Das heißt, der Paulus geht in der Ermahnung immer davon aus, indem er uns auf unser Bürgertum verpflichtet. Ja? Und wenn wir eine solche, und das ist ja schließlich ein Geschenk, das wir haben, ja? Dass wir dieses Bürgertum haben, und das ist die Garantie, dass die darauf folgende Ermahnung auch für uns erlernbar ist und durchführbar. Und es zeigt, ja, dass wir durch das Praktizieren der Dinge, die mit denen wir ermahnt werden, nicht erst das werden müssen. Wir müssen nicht durch richtiges Leben Auserwählte Gottes werden, Heilige werden und Geliebte werden. Das sind wir bereits. Ja? Und deshalb kann auch die Ermahnung funktionieren. Und andererseits müssen wir jetzt als Gotteskinder, ja, als seine Söhne, müssen wir uns im Klaren sein, dass wir solche Güter, die wir da erlernen dürfen, ja, dass wir das von den anderen, die eben noch nicht, die nicht Auserwählte Gottes sind, nicht Heilige sind, wohl aber Geliebte, ja, dass man es von denen nicht erwarten kann. Zum Heilig oder besser geheiligt sein gehört untrennbar auserwählt und geliebt von Gott. Und es ist völlig egal, ob ich mich jetzt völlig unfähig fühle, ob ich meinen Herrn gerade wieder betrübt habe im Alltag. Das gilt trotzdem. Ja? Bin heilig, geliebt und auserwählt. Nun, der nächste Punkt wäre Hausgenossen Gottes. Bei unserem Gott geht es immer um Innewohnung in den Gegenständen seiner Liebe, nicht in Gebäuden. Gott wohnt nicht in Gebäuden. Apostelgeschichte 17 sagt es der Paulus und auch der Stephanus sagt seinen Mitisraeliten in seiner Rede in Apostelgeschichte 7. In Gebäuden wohnen nur kosmische Religionen und ihre Götter. Das müssen wir uns merken, das ist so.
Ja, und es gibt auch kein Gotteshaus.
Nein, gibt's nicht. Gibt's nicht. Nicht in diesem Sinne, ja, nicht im schriftgemäßen Sinne gibt's das nicht. Ja. Was es hier auf dieser Erde gibt, jetzt müsste ich doch geschwind noch in 2. Mose 20 aufschlagen. Ich denke, dass dieses Wort dem einen oder anderen hier auch bekannt ist. Bevor Gott den ganzen, das ganze Ritual nach Mose verkündigen lässt, ja, da sagt er vorher noch ein paar ganz wichtige andere Dinge, woran wir in sein Herz blicken können. Ich lese in Abvers 22 die Verse bis 26, in 2. Mose 20. Und Jehova sprach zu Mose: Also sollst du zu den Kindern Israel sprechen: Ihr habt gesehen, dass ich vom Himmel her mit euch geredet habe. Ihr sollt nichts neben mir machen, Götter von Silber und Götter von Gold sollt ihr euch nicht machen. Einen Altar von Erde sollst du mir machen und darauf opfern deine Brandopfer und deine Friedensopfer, dein Kleinvieh und deine Rinder. An jedem Orte, wo ich meines Namens gedenken werden lasse, werde ich zu dir kommen und dich segnen. Gott bestimmt also die Orte, ja, wo er sich niederlässt. Nicht wir sagen, ach, das ist ein schöner Hügel, lasst uns da irgendein Haus bauen. Nee, Gott bestimmt es. Und wenn du mir einen Altar von Steinen machst, so sollst du ihn nicht von behauenen Steinen machen. Denn hast du deinen Meißel darüber geschwungen, so hast du ihn entweiht. Das heißt, Gott lässt seinen Altar nicht durch uns behauen.
Was das bedeutet, ja, von den institutionellen Gotteshäusern,
ja,
kunstvoll, ja, gemeißelt, gebaut und, ja, angebetet.
Und dann kommt der wichtige Vers noch in Vers 26. Und du sollst nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, damit nicht deine Blöße an ihm aufgedeckt werde. Das heißt, Gott ist mit dem Allerniedrigsten zufrieden. Und jetzt können wir uns mal überlegen, und wir haben jetzt hier auch eine Antwort, warum der Adam nicht aus den Edelsteinen in der Erde gemacht wurde, sondern von dem Staub des Erdbodens. Gott hat sich ganz bewusst das Niedrigste im Kosmos erwählt, ja. Und es ist ja noch sogar etwas, was aus dem vorangegangenen Gericht hervorgegangen war, ja. Der Staub vom Erdboden. Und der soll einmal herrschen, ja, über alles, ja. Der Niedrigste. Und wenn ihr euch erinnert, was musste der Nebukadnezar lernen, als er wie ein Vieh 7 Zeiten im Gericht war? Unter anderem, dass Gott den Niedrigsten der Menschen zum Königtum einsetzt. Und was lesen wir vom Herrn Jesus? Er selbst hat sich erniedrigt, ja, bis in den Staub. Er hat das Bild von Staub an sich getragen. Und jetzt verstehen wir, warum der Herr hier sagt, wenn ihr einen Altar baut, dann bitte aus Erde. Steine könnt ihr zwar auch nehmen, aber Erde ist das, was er bevorzugt. Und deshalb ist er sich nicht so gut, ja, dass er auch in mir und in euch, ja, in jedem Einzelnen in diesem Leib von Staub Wohnung nimmt, ganz persönlich. Und das ist das, was der Paulus hier seinen Briefempfänger nahebringen möchte, ja, dass Gott immer inne wohnen möchte. Er will wohnen. Ich lese jetzt dazu Epheser 3,17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen herabwohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. In Römer 8, Vers 10 lesen wir: Wenn aber der Christus in euch ist, nicht erst durch richtig frommes Handeln irgendwann mal reinkommt, sondern ist, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Ja? Und deshalb, weil der Christus, ja, in meinem Fleischesleib wohnt, deshalb ist die Garantie dafür da, dass ich auch mal eben das Ziel erreicht, die Ebenbildlichkeit des Sohnes. Nur deshalb. Und wir wundern uns nicht, was das Ziel mit seiner Schöpfung angeht, indem wir in Offenbarung 21,3 lesen: Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes mitten unter den Menschen oder bei den Menschen. Und er wird unter ihnen zelten und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei oder mitten unter ihnen sein, ihr Gott. Das heißt, das Ziel Gottes ist, ja, dass er unter den Menschen wohnt. Ist ja logisch. Ja. Und deshalb, wiederum noch einmal rückgeblendet auf den neuen Menschen in Christo. Ja. Das ist das eine Bild und das hier, was wir hier sehen, ist das andere. Gott lässt sich nicht einen goldenen Tempel einmal bauen auf der neuen Erde unter dem neuen Himmel, sondern er ist mit einem Zelt zufrieden. Das heißt, er will die Nähe seiner Geschöpfe. Ist das nicht gewaltig? Ja? Und in dem Sinne müssen wir auch diese von der Behausung denken, ja? von der Paulus hier spricht in unseren Versen. Er will unter seinen Geschöpfen wohnen. Das wird sicher einer der Enderträge der Äonen sein. Die Versammlung Gottes ist jetzt schon nach 1. Korinther 10, Vers 11 in den Besitz dieser Enderträge gekommen. Warum? Weil Gott durch seinen Sohn jetzt schon in uns, in dem noch sterblichen und vergänglichen, mit der Sünde selber noch behafteten Fleischesleib wohnt. Wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Geistes Gottes ist? Ja. 1. Korinther 3, 16 und 1. Korinther 6 haben wir die beiden Stellen, in denen Paulus davon spricht. Paulus erklärt zum Haus Gottes seinen Mitarbeiter Timotheus: Dieses schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, auf dass du wissest, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesverehrung. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in dem Kosmos, aufgenommen in Herrlichkeit. Jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen durcheinander, aber nicht wirklich, ja, weil hier spricht Paulus davon, dass die Gemeinde das Haus Gottes ist. Ja? Aber wenn wir jetzt überlegen, dass die Gemeinde ja Modell ist für das, was nachher im Gesamten wird, das heißt, die Grundordnungen, die wir jetzt gelernt haben bezüglich des Leibes des Christus, dass wir von Neuem geboren sind, ja, dass Christus, dass Gott selber durch den Christus in unseren Herzen wohnt. Das ist das Grundprinzip für das Gesamthaus Gottes, denn Gott will einmal unter allen seinen Geschöpfen wohnen. So wie wir es in der Offenbarung gelesen haben, ja, und es ist sogar noch eine Vorstufe, er will in jedem einzelnen Geschöpf wohnen. Ja? Und diese Wohnung bei den Menschen, die kann ja nur deshalb funktionieren, weil die Menschen dann genauso von Neuem gezeugt sein werden, so wie wir das jetzt schon sein dürfen. Nach diesem Muster gesunder Worte baut Gott, der Vater, selbst sein Haus nach dem Prinzip der Haushaltung der Gnade Gottes, entsprechend dem Evangelium, das Paulus als Befehl zur Verkündigung aufgetragen worden ist. So wie er ja auch einmal das Verborgene der Menschen richten wird, nach seinem, dem Evangelium, das er Paulus geoffenbart hat. Wir sehen, dass das Evangelium, das Paulus geoffenbart wurde, ihn auch selbst in Bezug auf das Gericht, das Gott einmal an jedem Menschen vollziehen wird, genau nach den Ordnungen des Evangeliums abläuft, das Paulus geoffenbart wurde. Insofern ist Paulus wirklich das Vorbild, wie er sich selber nennt, für jeden, der da glaubt. Nicht nur für die Gemeinde allein. Das heißt, was Gott durch Christus, das Haupt und mit seinen Gliedern, seinen Leib umsetzt oder zur Darstellung bringt, wird Gott nach seinem Vorsatz der Zeitalter das ganze All zum Ziel bringen. So müssen wir das aus diesem Text verstehen. Natürlich nicht nur aus diesem, sondern aus den anderen, die wir bereits gelesen haben. Nun zum Vers 20 und 21 noch ein paar Gedanken. Wir können jetzt nicht mehr alle Details betrachten zu diesem Text. Aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst Eckstein ist. Wir sagten weiter vorne in unserer Betrachtung schon, dass die Haushaltung der Gnade Gottes auf dem Erlösungswerk des Christus fundiert und aufgebaut ist. Damit bildet der Sohn Gottes den Grundstein, an dem sich alles am großen Haus Gottes ausrichtet und davon lebt. In Psalm 118, 25, da lesen wir, er wurde zunächst verworfen und zum Eckstein. Und hier kann man offenbar wiedergeben, oder zum Haupt der Ecke. Das ist ein Wort, das nur in diesem Psalm für Christus, für den Stein so verwendet wird. Das heißt, Christus ist einerseits der Grundstein, auf dem alles aufgebaut wird, und dann aber auch der Schlussstein, von dem unser Bruder Willi vorher in seiner Einleitung gesprochen hat. Ja, der Schlussstein, denn er ist A und O. Ja, und er ist auch das Haupt der Ecke, ja, an dem sich alles ausrichten wird. Sein Werk einschließlich der Tatsache, dass ein Mensch nur aus Glauben und außerhalb des Gesetzes vor Gott gerecht werden kann, das wurde bereits durch Gesetz und Propheten in früherer Zeit vorher verkündigt. Verschiedene Prinzipien unseres Gottes sind außerhalb und innerhalb des Leibes des Christus gültig. Von diesen Grundlagen spricht Paulus in diesen beiden Versen. Weil es heißt, aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Das steht nicht im Widerspruch dazu, dass das Geheimnis, von dem wir vorhin sprachen, dass Gott in Christo einen neuen Menschen schafft. Ja? Dieses Geheimnis wurde erst Paulus geoffenbart. Aber zu diesem Endziel gibt es ja auch Grundlagen. Ja? Und diese hat Gott bereits durch seine Propheten verkündigt. Und eine ist zum Beispiel die Gerechtigkeit. Ja? Da lesen wir etwa in Jesaja 46, 12 und 13: Höret auf mich, ihr Trotzigen, die ihr fern seid von Gerechtigkeit. Ja? Oder höchstens die ihre eigene Gerechtigkeit aufgebaut haben. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht. Sie ist nicht fern. Und meine Rettung zögert nicht, und ich gebe in Zion Rettung und Israel meine Herrlichkeit. Ja, von wem ist denn da die Rede? Von Christus. Ja, eindeutig. Und es ist von der Gerechtigkeit Gottes die Rede. Das heißt, dass Gott selber die Gerechtigkeit geben muss. Und sie kann nicht erwirkt werden. Das steht bereits hier im Jesaja. Zweierlei Gerechtigkeit, sagt er, ihr seid fern von Gerechtigkeit, ja? Aber seine Gerechtigkeit ist nahegekommen. Jeremia 23, 5 und 6, ein weiteres Beispiel. Siehe, Tage kommen, spricht Jehova, da ich dem David einen gerechten Spross erwecken werde, und er wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Lande. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Namen sein, mit dem man ihn nennen wird. Jehova, unsere Gerechtigkeit. Ja, das ist das, was der Paulus in Römer 10 und 11 aufgreift, ja, und dort seinem Volk sagt, ihr habt ständig eure eigene Gerechtigkeit gesucht und habt deshalb die Gerechtigkeit Gottes nicht erlangt. Sie hätten es aber bereits im Jesaja und im Jeremia nachlesen können, wie es funktioniert. Und es gab ja auch Menschen, ja, die das geglaubt haben, ja, und das bekannt haben. Der Simeon, die Anna und so weiter, ja, der Zacharias, all diese Leute haben das geglaubt, die haben darauf gewartet. Die Martha hat ganz genau gewusst, es wird eine Auferstehung geben. Ja. Dass der Spross niemand anders als der Sohn Gottes ist, brauchen wir weiter nicht zu beweisen. Auch Leben wird es nur aus Glauben geben. Habakkuk 2, Vers 4. Siehe, aufgeblasen, nicht aufrichtig ist in ihm seine Seele. Er bezieht sich da auf den Gesetzlosen nach Kapitel 1,13 ist, glaube ich. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Also ist auch das nichts Neues. Paulus schreibt über David in Römer 4, wo es um Gerechtigkeit aus Glauben geht. Gleich wie auch David die Glückseligkeit des Menschen ausspricht, welchem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünde bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Und wir wissen ja, dass die Opfer im Alten Testament das Grundproblem nicht gelöst haben, sondern durch die Opfer im Alten Testament wurde ja nur das Fleisch gereinigt, aber es wurde dadurch nicht entfernt. Ja? Auch die Sünde wurde nicht entfernt durch diese Opfer. Das konnte nur durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Christus geschehen, ja? Nicht durch die Ordnung Moses. Und deshalb können wir mit Fug und Recht sagen, dass auch der David ein Mensch war, den Gott aus Glauben gerechtfertigt hat. Der Paulus erklärt es uns hier. Er ist also in der Beziehung auf derselben Ebene wie Abraham zu sehen, ja? Den er eben auch aus Glauben gerechtfertigt hat. In einem anderen Zusammenhang zwar, aber grundsätzlich nach dem gleichen göttlichen Prinzip. Ein weiteres Wort, das Paulus wohl inhaltlich in die Stelle 1. Korinther 1,30 einbezogen hat, wenn er dort sagt, dass Christus uns geworden sei, Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, geheiligt sein und Erlösung oder Loskauf, das steht in Jesaja 51. Dort lesen wir in Vers 5, nahe ist meine Gerechtigkeit, meine Rettung ist ausgezogen und meine Arme werden die Völker richten. Auf mich werden die Inseln hoffen und sie werden harren auf meinen Arm. Ja? Nahe ist meine Gerechtigkeit. Das heißt, so wie Gott mit dem Ismael als Nachfolger Abrahams nicht zufrieden war, so ist Gott auch mit der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz erwirkt wird, nicht zufrieden. Er sagt, ich werde meine Gerechtigkeit aufrichten. Und schon als das Gesetz eingeführt wird, sagt Gott, ich werde begnadigen, wen ich begnadigen werde. Ja? Unabhängig von dem, was sonst noch an Ordnungen damals gegeben wurde. In Jesaja 53 lesen wir in 10 und 11, doch Jehova gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen säen. Er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen Jehovas wird in seiner Hand gedeihen. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht säen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Ja. Hier sieht man, das kann niemals ein Mensch gewesen sein oder werden, ja, was da steht. Sondern das muss einer sein, der aus der Nähe Gottes kommt. Ja, das haben wir gestern auch kurz erwähnt, dem Zusammenhang. Nur jemand, dessen Seele nie gesündigt hatte, ja, wie Hesekiel 18 sagt, ja, die Seele, die sündigt, die muss sterben. Nur eine reine Seele konnte als Schuldopfer, ja, gestellt werden. Ja. Und nur so jemand konnte Frucht säen aus der Not seiner Seele, wie wir es hier lesen. Niemals kann also ein durch Adam in direkter Linie gezeugter das Schuldopfer stellen. In 2. Korinther 5, 21 heißt es ja von dem Sohn, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und genau das wurde damals im Alten Testament zuvor verkündigt. Und das sind die Grundlagen der Apostel und Propheten. Ja? Die Zeit ist jetzt um, wir können jetzt nicht mehr tiefer weiter einsteigen, da wäre noch einiges dazu zu sagen. Vielleicht nehmen wir das fürs nächste Jahr mit. Ich weiß es noch nicht. Ja. Auf jeden Fall ist es so, dass natürlich auch die Apostel, die der Herr abgestellt hat, um seinem Volk zu dienen, diese Grundlage, auf dieser Grundlage stehen. Und dass auf deren Verkündigung auch das Haus ist, das neue Haus Gottes fußt. Denn es gab ja eine ganz klare Aufgabenteilung. Ja? Die 12 Apostel waren für die 12 Stämme Israels gesetzt, um ihnen ihr Evangelium zu bringen. Und das ist die Grundlage des Teiles des Hauses Gottes. Ja? Und das, was Paulus geoffenbart wurde, ist der andere Teil. Ja? In dem Haus Gottes, das insgesamt gebaut werden soll. Und so ist es gut, wenn wir aus unserer, ja, aus unserem Horizont herausblicken und einen Blick bekommen für das Ganze. Das ist ganz wichtig. Und das vermag dann auch so manches Jämmerliche in unserem Alltag zu überdecken und erträglich zu machen. Amen. Ja.